Abschied nehmen von einem großartigen Tabak? McBaron, HH Latakia Flake und McBaron Plum Cake. Und weitere Themen. Bleibt dran!
Are you ready? Smoke the park.
Will you sit down and relax and simply have a good time here with me? Set aside your fear and your greed and simply live the moment and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 19. Heute ist Sonntag, der 6.2.2022 und es ist 14.20 Uhr. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, also ich kriege wirklich die ganze Zeit Feedback von euch, dass euch der Podcast gut gefällt und kriege zum Teil auch wirklich persönliches und nettes Feedback und es entstehen auch so die ersten Kontakte mit euch und das, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und an dieser Stelle mal an dich, zögere nicht, mich zu kontaktieren, wenn du möchtest. Wenn du dich mit mir unterhalten möchtest, austauschen möchtest über Tabak oder über andere Themen, gar kein Problem, schreib mich einfach an. Ich bin zu erreichen entweder im 80s Child Forum auf Discord, da bin ich zu finden. Mein Name ist da Tobias G. Da kannst du mich finden. Oder natürlich kannst du auch einen Kommentar unter dem YouTube-Video hinterlassen. Oder auf Facebook bei Strandkorbgedöns mir eine Nachricht schicken. Das ist alles möglich. Das sind alles Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Noch ist der Podcast, sag ich mal, in einem Format und Ausmaß, dass das alles kein Problem ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so wahnsinnig viele Hörer habe, dass ich dann völlig dekompensieren würde, wenn ich von euch Nachrichten bekomme. Ich weiß natürlich nicht, wenn der Podcast weiter wächst und es irgendwann richtig, richtig, richtig viele Hörer sind, kann es sein, dass das dann nicht mehr geht. Aber da würde ich mich nochmal melden. Im Moment freue ich mich einfach über jeden, der mir schreibt. Und ich schreibe eigentlich auch immer zurück, wenn ich es denn mitkriege. Es kann mal sein, dass insbesondere auf der Facebook-Seite, weil ich nicht ganz so oft in Facebook reinschaue, was ganz gut ist, das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt, da kann es mal sein, dass ich das erst irgendwie 2-3 Tage später checke, dass mich da jemand angeschrieben hat. Aber zum Beispiel im 80s Child Forum bin ich eigentlich fast täglich unterwegs und kann da gerne mit euch reden. Ja, das ist auch was, was mir sehr gut gefällt an dem Podcast, dass dadurch eben neue Kontakte entstehen und vor allem eben auch Kontakt mit Menschen, die ähnliche Interessen teilen. Und letztlich bin ich ja auch über das 80s Child Forum dann im Smalltalk-Sprachchat auf ganz viele Leute gestoßen, die ich mittlerweile regelmäßig treffe und die ich schon fast Freunde nennen kann, würde ich mal sagen. Ich meine, es ist immer so eine Sache, wenn man sich persönlich noch nie getroffen hat, aber es sind trotzdem Freundschaften. Es ist trotzdem eine Verbindung entstanden zu einigen Leuten, die ich unter Freundschaft einordnen würde, auf jeden Fall. Gut, und dann wollte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, bevor die heutige Folge losgeht. Und zwar habe ich mich gewundert, zu was die Welt mittlerweile in der Lage ist, ja. Ich habe mich am Freitagabend, genau, Freitagabend habe ich mich mit einem Freund über einen neuen Comic unterhalten. Also was heißt neu, der ist überhaupt nicht neu, aber für mich wäre er neu. Der heißt Invincible. Den gibt es übrigens auch als Serie bei Amazon Prime, soweit ich weiß. Aber ich lese ja immer lieber die Comics so, wie sie sind und gucke mir nicht die Filme dazu an. Und dann haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten und mein Kumpel hat mir so davon vorgeschwärmt, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist klasse, davon hole ich mir mal den ersten Band und schaue mir mal an und wenn es mir gut gefällt, hole ich mir die anderen Bände auch. Es gibt wohl insgesamt 12, die sind in den USA schon komplett erschienen. Bei uns sind, glaube ich, erst die ersten 8 erschienen, aber die könnte ich mir halt dann schon mal holen. Und dann habe ich am Freitag Nacht, also wirklich abends um 10 oder so, habe ich bei Amazon den ersten Band von Invincible bestellt. Und wisst ihr, wann der da war? Am Samstag um 11. Also das hat, also die Post kam irgendwie zwischen 11 und 12 und hat den gebracht. Und ich denke, wie um alles in der Welt geht das denn? Also, versteht ihr, das ist doch, ich begreife es bis heute nicht. Wenn es mir nicht selber passiert wäre, würde ich sagen, da hat jemand übertrieben. Aber das ist doch verrückt. Da muss doch irgendwie am Samstagmorgen aller Frühe jemand meine Bestellung gesehen haben, sie unmittelbar verpackt zur Post gebracht haben und die Post muss noch unmittelbar losgefahren sein. Also das war schon fast gruselig. Wenn es mir nicht selbst passiert wäre, würde ich sagen, das kann eigentlich nicht sein. Ich weiß auch nicht ganz genau, muss ich dazu sagen, ob es Freitagnacht wirklich schon um 11 Uhr war. Das kann auch sein, dass es schon um 9 war. Auf jeden Fall war es spät abends. Ja, also es war nicht irgendwie Nachmittag, sondern es war am späten Abend. Wenn ich es ganz weit fasse, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber irgendwas zwischen 8 und 11. Ja, also irgendwie in diesem Zeitraum. Und wie gesagt, kaum 12 Stunden später, vielleicht ein bisschen mehr als 12 Stunden später, liegt es auf der Türschwelle. Also, was diese Welt mittlerweile hinkriegt, ja, das ist schon so eine Sache. Jetzt wird es vielleicht viele geben, die sagen, was, du bestellst bei Amazon, das darfst du doch nicht und Amazon ist doch böse. Ja, ich sag mal so, also wenn dich das jetzt stört, dass ich da bei Amazon was bestellt habe, dann kannst du es ruhig sagen. Ich persönlich nutze Amazon doch hin und wieder, weil ich an bestimmte Dinge einfach nur über Amazon schnell und sicher herankomme. Das ist nicht unbedingt so, dass ich darauf stolz bin, dass ich diesen Konzern so unterstütze. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, stehe ich voll dahinter und das ist genau das, was ich will. Es ist eher so eine Handlung, wie so ein Guilty Pleasure. Also es macht Spaß, man kriegt schnell das, was man will. Also das war jetzt zum Beispiel sehr, sehr schnell, ja. Aber es ist nicht so, dass ich stolz drauf bin. Es ist, sag ich mal, wenn es ein Comicladen bei mir in der Nähe gäbe, der ausnahmsweise mal das da hat, was ich haben möchte, dann würde ich da auch hingehen. Es gibt einen Comicladen, aber also da muss ich, das ist halt einfach so der Punkt, wenn ich da ein bestimmtes Buch haben will, muss ich das bestellen. Das hat er nie da, niemals, also wirklich, vielleicht in 5 bis 10% der Fälle hat er es wirklich da, was ich haben will. Also ich muss es immer bestellen und es dauert dann nochmal gut 2 bis 3 Wochen, bis er es da hat. Dann muss ich noch die Gelegenheiten haben, da hinzufahren. Also es dauert im Schnitt 3 bis 4 Wochen, bis ich dann an das Buch rankomme. Ja, und dann bestelle ich es eben doch lieber bei Amazon, weil es halt einfacher ist und doch auch schnell geht und ich dann auch genau das kriege, was ich wollte. Es kam nämlich auch schon vor, dass ich dann Sachen bestellt habe und ganz andere Sachen bekommen habe, die ich gar nicht wollte, in einem anderen Format, in einer anderen Ausgabe, was auch immer. Ja, also deswegen ist bei mir Amazon immer noch eine Alternative. Vielleicht gibt es ja auch Leute unter euch, die das verstehen und sagen, hey, ich bestelle auch öfter mal bei Amazon. Und es ist ja mittlerweile schon fast, man darf das ja schon gar nicht mehr laut sagen. Es ist ja ungefähr so verpönt wie, ich weiß nicht wie was. Also wie Sachen, die irgendwie moralisch verwerflich sind. Aber naja gut, dieses Beispiel dafür, dass die wahnsinnig schnell sein können, wollte ich euch nicht vorenthalten. Okay, aber es soll auch keine Werbung für Amazon sein. Also ich will jetzt nicht Amazon verherrlichen und sagen, jeder muss so sein wie Amazon. Ich fand es eher ein bisschen gruselig und habe gedacht, da hat sich jemand richtig überschlagen. Das wäre nun nicht nötig gewesen. Also am Montag jetzt auch noch gereicht oder Dienstag. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch das erzählen und jetzt dazu übergehen, was in der heutigen Folge vorkommt. Also es geht wie immer um 3 Tabake. Diesmal wird es sein ein Tabak, den es nicht mehr gibt, beziehungsweise den es schon in Restbeständen hier und da noch gibt, aber der nicht mehr hergestellt wird, was mir sehr leid tut, aber ich habe gedacht, zum Abschied bespreche ich ihn nochmal. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja noch eine Dose zu Hause rumstehen oder kommt über eBay oder irgendwelche anderen Formate, Plattformen noch an diesen Tabak ran. Es ist der Peterson Irish Flake. Ja, so ähnlich wie der Sherlock Holmes, den es ja jetzt auch nicht mehr gibt, den ich aber auch nicht kenne und nie kennengelernt habe, was mir auch nicht leid tut. Also es gibt viele Tabake, die ich nie kennengelernt habe. Aber der Peterson Irish Flake ist einer, den ich schon vor 10 Jahren immer mal wieder geraucht habe und den ich auch jetzt wieder habe. Und den wollte ich nochmal zum Abschied besprechen. Dann ein Tabak, den ich schon sehr, sehr lange immer wieder rauche, das ist der Peters, der McBaron Plumcake. Und als letztes noch ein weiterer Tabak von McBaron aus der HH oder HH-Reihe, der Latakia Flake. Das sind die drei Tabake, über die ich heute reden will. Und zum Thema Pfeife stelle ich euch einmal die Pfeife vor, die ihr auf dem Cover der heutigen Folge sehen könnt. Das ist die Peterson Cara Ebony 80S. Und wir reden mal darüber, wie das eigentlich so mit dem Tabakgenuss ist, wie mit allen Genussformen, dass ein Tabak nicht jeden Tag gleich schmeckt. Und dass man nicht sagen kann, wenn man einen Tabak einmal probiert hat, der ist gut oder nicht. Da habe ich auch schon mal drüber geredet, da wiederhole ich mich vielleicht ein bisschen. Aber vielleicht so an einem Beispiel, wie sehr sich das unterscheiden kann, wie ein Tabak an verschiedenen Tagen schmeckt. Und zu guter Letzt erzähle ich euch von einem Spiel, einem neuen Spiel, das ich angefangen habe. Das kann man wirklich sagen, angefangen habe, weil es ist ein längeres Projekt, was da auf mich zukommt, und das heißt Gloomhaven. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich glaube nicht. Gloomhaven, ein Brettspiel für 2 bis 4 Spieler, soweit ich weiß. Es kommt für mich nichts anderes in Frage, weil ich sowieso nur zu zweit mit einem Freund von mir spiele. Dieses Spiel verdient es, dass darüber geredet wird. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Und da will ich euch drüber berichten. Also, dann fangen wir mal an mit den Tabaksorten. Als allererstes der Peterson Irish Flake. Laut Tobacco Reviews enthält der Peterson Irish Flake Burley, Kentucky, Virginia. Ich nehme an, auch in der Reihenfolge, weil er ist schon sehr, sehr kräftig. Sowohl im Geschmack sehr kräftig und massiv, als auch in der Nikotinwirkung. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich vor etwa 10 Jahren Pfeife geraucht habe, noch keinen Snus verwendet habe und wirklich nur Pfeife geraucht habe. Das war also meine einzige Quelle der Nikotinaufnahme. Und da habe ich den Peterson Irish Flake stehen lassen. Also ich habe ihn sehr, sehr langsam weggeraucht und nur alle paar Tage, vielleicht Wochen mal eine Pfeife davon geraucht, weil er mir einfach zu stark war. Er hat es geschafft, dass mir schwindelig wurde, dass mir schlecht wurde, dass ich Sodbrennen bekommen habe. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Und dass ich gedacht habe, nee, also das ist too much. Mittlerweile bin ich ja, was Nikotinkonsum angeht, ein absoluter, man kann schon sagen, Nikotin-Junkie. Also dadurch, dass ich jeden Tag von morgens bis abends snooze, ist mein Körper derartige Mengen von Nikotin gewohnt, dass ich mit dem Peterson Irish Flake überhaupt keine Probleme mehr habe. Also der ist mir in keiner Weise zu stark, im Gegenteil. Es ist einer der wenigen Pfeifentabake, die so stark sind, dass ich das Nikotin überhaupt spüre. Wenn ich zum Beispiel so einen Kentucky Bird rauche, dann schmeckt der zwar ganz angenehm und interessant und angenehm leicht, mild, süß, aber vom Nikotin merke ich wirklich nichts. Also gar nichts. Das ist, als würde ich, keine Ahnung, Tee rauchen, also irgendwelches Kraut, was kein Nikotin enthält, ja. Also ich merke da gar nichts vom Nikotin. Und das geht mir eigentlich mit den meisten Aromaten so. Es gibt ganz selten mal einen Aromaten, bei dem ich das Nikotin spüre. Aber bei dem Peterson Irish Flake merke ich es. Also es ist so ähnlich, als würde ich Snus benutzen. Vielleicht nicht ganz so stark, aber schon deutlich spürbar und sehr, sehr befriedigend damit für mich. Deswegen habe ich den Peterson Irish Flake jetzt gerade in jüngster Zeit sehr zu schätzen gelernt. Nun wird es ihn nicht mehr geben, aber ist auch in Ordnung. Ich bin niemand, der einem Tabak hinterher weint, wenn es ihn nicht mehr gibt, der sich nochmal irgendwie einen Vorrat davon anlegt. Es gibt so viele gute Tabake da draußen. Es ist nicht schlimm, wenn es einmal nicht mehr gibt. Ich finde immer, man muss auch mal loslassen können. Aber noch ein kleiner Abschied für diesen Tabak hinterher. Ich mag ihn sehr gerne. Ich habe mir überlegt, welches Essen wäre dieser Tabak? Und das wäre aus meiner Sicht ein gut gewürzter indischer Dal. Ich weiß nicht, ob ihr Dal kennt. Dal ist im weitesten Sinne eine Linsensuppe. Wobei das mehr ein Linsenbrei ist, wenn es richtig zubereitet ist. Also das ist ein Eintopf aus in erster Linie Linsen oder Mungobohnen, Mungbohnen heißen die, der so lange gekocht ist, dass die Linsen zerfallen und zu so einer Art Brei werden. Und dieser Linsengeschmack in Verbindung mit einer starken Würzung, teilweise auch mit Chili drin, macht dann so ein indisches Chili con Carne für mich da draus. Also das ist dann die indische Form von Chili für mich. Und dazu passt es ganz gut, weil es diesen dunklen, erdigen Geschmack hat und auch so eine starke Würzigkeit. Und genau das zeichnet den Peterson Irish Flake für mich aus. Es ist ein sehr dunkler Tabak, nicht nur optisch, der ist wirklich sehr dunkel, wenn man die Dose aufmacht, sondern auch im Geschmack dunkel, erdig, ledrig. Ja. Dabei aber sehr rund, sehr ausgewogen und nicht scharf. Ja, wenn ich den zum Beispiel vergleiche mit dem Vincent Manil, der hat ja auch ordentlich Nikotin, aber der Vincent Manil ist schon an der Grenze der Genießbarkeit, weil er halt wirklich scharf ist. Also der brennt richtig aufgrund seiner Nikotinschwängerung auf der Zunge. Nicht, weil er zu heiß geworden ist, sondern einfach, weil er so wahnsinnig viel Nikotin enthält, dass es schon brennt im Mund. Und der Peterson Irish Flake ist da ganz anders. Der ist ganz weich, ganz cremig, sahnig im Rauch erleben. Ich mag ihn sehr gerne. Wie gesagt, mein indischer Dal. Ich werde die Dose noch genüsslich zu Ende rauchen. Ich habe ihn jetzt im Vorfeld dieser Folge wirklich oft geraucht, bestimmt 5 bis 10 Mal. Und ich werde weiterhin immer mal wieder einen Peterson Irish Flake rauchen, bis er eben alle ist. Dann hebe ich mir die Dose auf, weil es nicht mehr gibt und fertig. Und freue mich auf viele andere Tabake, die es da zu entdecken gibt. Also wenn du jetzt sagst, ach, das ist aber jetzt so ein toller Tabak, den hätte ich so gern mal probiert. Ja, was entgeht mir denn da? Jetzt kriege ich den nicht mehr. So schlimm ist es auch nicht. Es gibt viele vergleichbare Tabake, die ähnlich gut sind. Der ist nicht so überragend, dass man sagen muss, das ist one in a million. Aber er ist sehr angenehm und eben sehr nikotinstark. Er ist auch unter Tobacco Reviews als Burley-based angegeben. Und das glaube ich auch. Ich glaube, dass der zum größten Teil aus Burley besteht. Und Kentucky und vielleicht ganz wenig Virginia. Auch so vom Geschmack her kommt das sehr gut hin. Zum zweiten Tabak. Der MacBaren Plum Cake. Ich habe mal ein Video von Björn aus Ostfriesland zu dem Tabak gesehen. Der hat den sehr gelobt und hat gesagt, dieser Tabak ist ein Over-the-Counter-Tabak. Also das ist ein Tabak, den man an jeder Tankstelle kriegt, an jeder gut sortierten. Und das hat seinen Grund. Der ist deswegen so bekannt und so beliebt, weil er eben auch so gut ist. Und da stimme ich vollkommen mit ihm überein. Der MacBaren Plum Cake ist ein Tabak, den man jeden Tag von morgens bis abends rauchen kann. Habe ich auch schon eine Zeit lang gemacht, wo ich wirklich nur Plum Cake geraucht habe. Fast die 100 Gramm Dose dreiviertels leer geraucht habe. In Wien zum Beispiel habe ich sehr, sehr oft, mindestens täglich, den MacBaren Plum Cake geraucht. Und wie schmeckt der denn? Der schmeckt überhaupt nicht nach Pflaume. Ne? Man könnte ja denken, Pflaumenkuchen würde Plum Cake bedeuten. Es ist aber nicht so. Ich habe mich mal informiert, Plum Cake ist ein Brotpudding mit Rum. Was auch immer Brotpudding ist. Ich weiß nicht, was Brotpudding ist. Ich habe es auch noch nie gegessen. Aber die Worte Brot und Rum passen schon sehr, sehr viel besser zu diesem Tabak als Pflaume. Pflaume hat da wirklich gar nichts mit zu tun. Der Tabak besteht laut Tobacco Reviews aus Burley, Latakia, Orient und Virginia und hat ein Rum-Aroma. Also ist mit Rum aromatisiert. Allerdings sehr dezent, muss man sagen. Der ist zwar aromatisiert, aber nur so, dass man es gerade so erahnen kann, den Rum. Also man muss schon fast sagen, mit viel Fantasie kann man den Rum erahnen. Was man schmeckt, ist eine sehr würzige Mischung, wo der Latakia gerade so viel enthalten ist, dass man ihn riecht, wenn man am Tabak riecht, und eine gewisse Würzigkeit wahrnimmt. Aber der typische Latakia-Geschmack kommt im Rauch für mich nicht drüber. Also ich kann im Rauchgeschmack kein Latakia identifizieren, wenn überhaupt. Dann nur, wenn ich sehr drauf achte. Dann merke ich, ah ja, stimmt, da ist Latakia drin. Aber es ist wirklich nur so an der Wahrnehmungsgrenze. Und das, finde ich, ist McBaren wirklich gut gelungen, diese Balance so hinzukriegen, dass man den Latakia zwar wahrnimmt, aber nicht identifizieren kann als Geschmacksrichtung. Das heißt, der Plumcake ist möglicherweise auch was für jemanden, der Latakia nicht mag. Ich glaube, man kann den Tabak auch rauchen, wenn man Latakia wirklich nicht mag oder sogar eine richtige Abneigung dagegen hat, weil er wirklich unterhalb der Wahrnehmungsgrenze bleibt. Und der Geschmack ist tatsächlich sehr brotig. Ich habe auch gesagt, wenn es ein Essen ist, dann ist es einfach eine Scheibe trockenes Graubrot, weil es wirklich so mich so doll an so eine leicht säuerlich, vielleicht so ganz leicht säuerlich würzige Brotnote erinnert. Es wird ja von vielen Tabaken gesagt, dass sie eine Brotnote haben, aber der hier hat sie wirklich. Also der ist wirklich brotig. Und man kann ihn morgens rauchen, man kann ihn nachmittags rauchen, man kann ihn nachts vorm Schlafen gehen rauchen, man kann ihn immer rauchen. Er ist einfach rundum gut und er ist nur so dezent aromatisiert, dass auch nicht dieses Chemische in der zweiten Hälfte der Pfeife dabei rauskommt. Er bleibt eigentlich durchgehend vollmundig und ausgewogen. Die ganze Pfeife durch. Und ich stimme Björn aus Ostfriesland da absolut zu. Dieser Tabak ist deswegen so bekannt, weil er so gut ist. Der ist einfach sehr, sehr ausgewogen und gut. Und es ist absolut nachvollziehbar, dass es eine breite Masse an Leuten gibt, die diesen Tabak schätzen und lieben und immer wieder rauchen. Er ist allerdings auch nicht in irgendeiner Weise extravagant. Abgesehen davon, dass diese Latakia-Mischverhältnisse so gut ausgewogen sind, ist er nicht in irgendeiner Form wahnsinnig herausstechend. Kann ich eigentlich jedem empfehlen, mal probiert zu haben. Man kriegt ihn ja wirklich überall und es lohnt sich sicher, den mal zu probieren. Übrigens ganz interessant, als ich in Wien war, habe ich einem Verkäufer da in einem Tabakladen, wo ich meine Savinelli Eleganza gekauft habe, gesagt, dass ich ganz gerne auch den Plumcake rauche. Und er sagte, auch den würde ich so gern mal probieren. Und ich habe gesagt, ja, warum machst du es denn nicht? Und er sagt, ja, weil es den bei uns in Wien hier nicht gibt. Und ich sagte, wie, ihr habt Samuel Gareth da, aber Plumcake habt ihr nicht da, oder wie? Also den es bei uns an jeder Tanke gibt. Und er sagt, nein, es gibt bei uns bestimmte Tabake, die es nicht gibt, also das dachte ich mal wieder, naja, so der Neid Richtung Österreich oder Richtung europäisches Ausland, dass es da Tabake gibt, die es hier nicht gibt, ist dann auch nur zum Teil begründet, weil es da eben viele Tabake gibt, die es in Deutschland nicht gibt. Und ich glaube schon, dass die Tabakauswahl in Deutschland zwar nicht vollständig ist, aber sehr, sehr groß. Wir können uns da sehr glücklich schätzen. Die hat eine viel kleinere Auswahl. Er hat mir so erzählt, was es in Österreich alles nicht gibt. Und da war ich schon dankbar, doch in Deutschland zu leben, zumindest was Tabak angeht. Also das ist schon toll. Genau, der Plumcake. Ein absolut treuer Wegbegleiter und geeignet für Sommer, Winter, Herbst und jede Jahreszeit und für jede Tageszeit. Ein Tabak, den ich sehr gern mag. Und jetzt kommen wir zu dem Latakia Flake von McBaren HH oder HH, bin mir da immer unsicher. Und dieser Tabak kommt aus der Verpackung, das ist erstmal das, was ich sagen möchte, dunkelschwarz heraus. Also dieser Tabak ist so schwarz, wie es schwärzer nicht geht. Man hat wirklich das Gefühl, man nimmt vielleicht ganz leicht aufgehellte, ganz leicht ins bräunlich gehende Kohle in die Hand, wenn man die Flakescheiben anschaut. Der ist wirklich richtig, richtig schwarz. Und interessant ist auch, dass die Flakescheiben sehr, sehr schmal sind bei diesem Tabak. Das habe ich so bei keinem anderen McBaren aus der HH-Serie gesehen, dass die Flakescheiben so schmal sind. Also nicht dünn, sondern schmal. Etwas dicker als die anderen Flakescheiben von McBaren HH, aber viel schmaler. Also wirklich nur so Kaugummistreifen, kann man sagen. Vielleicht ist es auch nur in meiner Dose. Ich habe nur eine Dose davon so und in anderen Dosen ist es nicht so. Vielleicht ist es irgendwie eine Produktionsauffälligkeit. Ihr könnt ja mal was dazu schreiben, ob ihr den kennt und ob ihr das auch bestätigen könnt. Aber die Scheiben sind schon sehr auffällig schmal. Und was enthält der Tabak laut Tobacco Reviews? Er enthält bei weitem nicht nur Latakia, sondern Black Cavendish, sehr interessant, Burley, Latakia und Virginia. Also eigentlich ein Blend. Gar nicht. Man würde ja denken, Latakia Flake enthält in erster Linie Latakia, ist aber gar nicht so. Und der schmeckt auch gar nicht so doll nach Latakia. Er hat schon eine klare rauchige Note und man schmeckt den Latakia auch ganz klar raus, aber er ist insgesamt doch sehr weich und wenig spitz und kantig, wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit dem Samuel Gavith Balkan Flake, wo der Latakia schon sehr deutlich herauskommt, ist der etwas weniger Latakia-lastig und es könnte ein Tabak sein für jemand, der sagt, er mag eigentlich keinen Latakia, aber er möchte es nochmal versuchen. Dann würde ich empfehlen, den zu nehmen, weil der Latakia in dem Tabak schon deutlich über der Wahrnehmungsgrenze ist, also man nimmt den Latakia schon wahr, so im Aroma, aber er ist auf keinen Fall aufdringlich, er ist schon insgesamt eher cremig und leicht, der Tabak. Ich habe da auch überlegt, welches Essen wäre das und habe für mich entschieden, ja, ist vielleicht jetzt, kommt jetzt vielleicht merkwürdig rüber, aber ich habe gesagt, Nudelauflauf, ja, stell dir einfach einen Nudelauflauf vor mit den von dir bevorzugt Zutaten, ob mit oder ohne Fleisch, mit oder ohne Gemüse, was auch immer du dir unter Nudelauflauf vorstellst. Aber so schon würzig und deftig, aber noch relativ mild. So war das für mich. Ich mag ihn sehr gerne, ich rauche ihn immer mal wieder gerne, aber jetzt auch nicht jeden Tag. Also er ist nicht mein Lieblingstabak, auch nicht unter den Latakia-haltigen Tabaken, aber ich werde ihn auf jeden Fall irgendwann zu Ende rauchen, die Dose. Also er wird auf jeden Fall in meinen täglichen Rauchgewohnheiten immer mal wieder dabei sein. Habe ihn auch gerade jetzt für diese Folge immer mal wieder geraucht und habe jedes Mal den Smoke absolut genossen und gedacht, es war jetzt ein guter Smoke. Das hat Spaß gemacht, hat gut geschmeckt, war lecker. Ja, so viel zu den Tabaken der heutigen Folge. Jetzt kommen wir zu der Pfeife, die ihr auf dem Cover seht. Diese Pfeife ist von Peterson und nennt sich Cara, das ist die Reihe, und Ebony, weil sie eben schwarz ist, und 80S. Ja, es ist letztlich eine Rhodesian-Pfeife mit so einem eckigen Holm und mit am Anfang auch eckigem, also Rauten, artigen, in Querschnitt quadratförmigen Mundstück, was sich dann verjüngt zu einem relativ schmalen Biss. Also der Biss ist etwas gewöhnungsbedürftig. Normalerweise ist es das Fishtail-Mundstück doch etwas breiter am Ende. Das ist wirklich sehr, sehr schmal. Lässt sich damit mit den Zähnen nicht ganz so gut halten wie andere Pfeifen, aber das macht mir überhaupt nichts aus. Ich kann es trotzdem immer noch sehr, sehr gut clenchen, das Teil, und ich mag einfach diese schwarze Lackierung. Beizung. Ich bin mir nicht sicher, ob es gebeizt oder lackiert ist, aber ich mag diese schwarze Farbe mit dem silbernen, mit der silbernen Applikation einfach sehr, sehr gerne. Und es war auch eine der ersten Pfeifen, die ich mir wieder gekauft habe, als ich jetzt wieder angefangen habe, Pfeife zu rauchen. Und ich rauche sie einfach nach wie vor unheimlich gerne. Und für mich passt diese Schwarze einfach sehr gut zu Aromaten. Also zu richtigen Hocharomaten. Ich rauche in dieser Pfeife Hocharomaten. Und rauche sie immer wieder gerne da drin. Und besonders gern im Sommer. Es ist so eine Sommerpfeife. Bei 30 Grad im Schatten draußen einen Spaziergang machen, diese Pfeife mit einem Devil's Holiday oder mit einem Take It Easy gefüllt, das macht einfach Spaß. Das ist, oder mit einem Violasen, ja, Mahogany Mixture oder Belle Epoque. Das macht einfach Spaß. Das rauche ich einfach sehr, sehr, sehr gerne. Jetzt im Moment gerade nehme ich sie nicht so oft zur Hand, weil ich im Moment einfach nicht so oft Aromaten rauche, weil das für mich zur kalten Jahreszeit nicht so gut passt. Aber ich liebe diese Pfeife. Und sie ist noch nicht mal besonders teuer gewesen, sondern so im mittleren bis niedrigen Preissegment, würde ich mal sagen. Ich glaube, irgendwas um die 80 Euro hat sie gekostet oder 90. Also ein sehr, sehr, sehr schönes Stück. Ich mag sie sehr gerne und habe sie immer wieder in Gebrauch. Und es ist langsam mal Zeit, dass ich sie reame, weil sie hat schon ganz ordentlich Cake aufgebaut. So, und jetzt wollte ich nochmal darauf eingehen, wie das eigentlich so ist mit der Wahrnehmung des Tabakaromas. Denn es ist aus meiner Sicht schon so, dass ein und derselbe Tabak an verschiedenen Tagen wirklich krass unterschiedlich schmecken kann. Mir ist das jetzt immer öfter aufgefallen, wenn ich so Tabake rauche, um sie für die Folgen nochmal speziell unter die Lupe zu nehmen, dass ich sie dann doch öfter rauche. Und dann rauche ich die ja auch bei verschiedenen Gelegenheiten. Ich rauche sie auf dem Spaziergang, ich rauche sie in meiner Höhle, wo ich einfach im Bretterverschlag sitze mit Heizung und wo es windstill ist und wo ich für mich bin. Und es kann wirklich sein, dass ein und derselbe Tabak an einem Tag hervorragend schmeckt, ein wunderbares Abbrandverhalten zeigt und von vorne bis hinten einen perfekten Smoke liefert, wo ich hinterher sage, ach war das gut, ach war das lecker, ach war das schön. Und es mag Tage geben, wo derselbe Tabak einfach überhaupt nicht schmeckt, wo es nicht richtig laufen will, wo er zu feucht ist, wo das anfängt zu blubbern in der Pfeife, wo es immer wieder ausgeht, wo der Geschmack irgendwie bissig und scharf ist und die ganzen Aromen sich gar nicht richtig entfalten können. Ein und derselbe Tabak an verschiedenen Tagen völlig unterschiedlich. Ist mir jetzt mehrfach aufgefallen. Und für mich zählt dann immer, wie er an der Mehrzahl der Tage schmeckt. Also wer an der Mehrzahl der Tage ein gutes Aroma dabei rüberkommt, dann ist der Tabak für mich gut, auch wenn es mal Tage gibt, wo er gar nicht gut schmeckt. Und natürlich kann man auch, was die Feuchtigkeit angeht, ja noch nachregulieren. Also wenn ich beim ersten Mal rauchen merke, okay, der Tabak ist viel zu feucht, dann lasse ich ihn das nächste Mal eben 2-3 Stunden draußen liegen. Und dann schmeckt er schon wieder anders. Aber auch dann gibt es noch Tage, wo der eigentlich gut getrocknete Tabak doch irgendwie noch zu feucht ist oder irgendwas einfach nicht stimmt am Rauchvorgang. Irgendwas einfach nicht läuft. Ein bisschen bissig ist oder brennt auf der Zunge so leicht, also ich rede jetzt nicht von Zungenbrand, sondern während des Rauchgenusses so ein bisschen scharf schmeckt. Ja, ich gucke, wie gesagt, dass ich einen Tabak wirklich oft rauche, 5 bis 10 Mal, bis ich zum ersten Mal sage, ob der gut ist oder nicht, weil es kann wirklich sein, dass das erste Mal so ein Tag ist, wo er einfach gar nicht läuft und dann einfach liegen lassen, das nächste Mal ein bisschen rauslegen, das nächste Mal vielleicht irgendwie ein bisschen lockerer stopfen. Ne, man muss den Tabak auch erstmal kennenlernen. Man muss wissen, wie lange muss der draußen liegen ungefähr, wie fest kann der gestopft werden oder gefüllt eigentlich. Stopfen finde ich immer so ein blödes Wort, weil man stopft ja nicht wirklich, man füllt ja. Also wie muss der Tabak gefüllt werden und wie oft muss man vielleicht auch nachzünden? Ich bin wirklich dazu übergegangen, immer wieder auch nachzuzünden, auch wenn die Pfeife läuft, damit wirklich ein gleichmäßiger Abbrand erreicht wird, dass wirklich auch die äußeren Ränder vom Tabak gut mitglimmen, weil ich glaube, das macht am Geschmackserlebnis eine Menge aus. Wenn man nur so ein Teil hat, der so an einer Seite runterbrennt, das schmeckt einfach nicht. Und es schmeckt schon gar nicht, wenn es zu heiß wird. Es muss einfach gleichmäßig über die ganze Fläche der Pfeife, aber langsam runterbrennen. Und das gelingt einfach nicht jeden Tag. Man ist vielleicht das eine Mal mit den Gedanken ein bisschen woanders, vergisst es so ein bisschen, hört sich irgendwas an auf dem Handy, irgendeine Sprachnachricht von jemandem oder ein neues Musikstück, was man kennenlernen will oder ein Hörbuch und ist nicht drauf konzentriert und irgendwie merkt man, heute klappt das mit dem Rauchen nicht. Und das andere Mal ist man vielleicht ein bisschen mehr auf den Tabak und auf den Genuss, achtsamer konzentriert und es läuft einfach viel, viel besser. Und das finde ich eben auch das Interessante am Pfeiferauchen, dass der ein und derselbe Tabak an verschiedenen Tagen unterschiedlich schmeckt. Ihr werdet das sicherlich auch kennen von anderen Genussarten, ja? Zum Beispiel ein bestimmter Tee schmeckt einfach, obwohl er auf die gleiche Art mit der gleichen Menge an Tee, mit dem gleichen Wasser, also der gleichen Temperatur des Wassers und den gleichen Umständen hergestellt wurde, aufgegossen wurde, schmeckt er einfach an dem einen Tag ein bisschen anders als im anderen. Das kann auch daran liegen, dass man in dem Fall eine bestimmte Portion Tee erwischt hat, die vielleicht ein bisschen länger fermentiert war oder anders fermentiert war, ja. Dann schmeckt der Tee einfach am Dienstag komplett anders als am Montag und schmeckt am Dienstag richtig gut und am Montag dachte man auch, oh, der ist nicht so toll, den kaufe ich mir nicht nochmal. Ne? Und so ist es bei Tabak eben auch. Ne? Man erwischt vielleicht irgendwie ein Tabakblatt, was irgendwie nicht so gut gelagert war wie die anderen oder ein bisschen Feuchtigkeit beim Lagern abgekriegt hat oder irgendwas. Und dann schmeckt der ganze Tabak irgendwie merkwürdig. Und dann muss man einfach dem Tabak noch eine Chance geben, es nochmal probieren und nochmal probieren und nochmal probieren. Und erst wenn man ihn so 10-mal geraucht hat, kann man sagen, okay, die meiste Zeit schmeckt der wirklich richtig, richtig gut. Oder man stellt halt fest, naja, also von 10-mal Rauchen waren 2-3 dabei, die mir gut gefallen haben, der Rest war eher nicht so. Dann lag es wahrscheinlich nicht nur an mir, lag es nicht nur an meiner Unfähigkeit, den Tabak zu rauchen, sondern liegt es vielleicht auch einfach am Tabak, dass er mir nicht so gefällt. Ja, so gehe ich daran. Und auch beim Essen ist es so, ein und dasselbe Essen, immer gleich zubereitet, mit immer den vermeintlich gleichen Zutaten, schmeckt einfach an 3 unterschiedlichen Tagen unterschiedlich gut. Man erwischt mal ein bisschen weniger mit ein bisschen mehr von dem Gewürz und was man da anwendet und dann schmeckt das Essen eben an dem einen Tag besonders gut und an dem anderen Tag ein bisschen gewöhnlicher und nicht so gut. Oder man vergreift sich ein bisschen beim Salzen. Und so ist es einfach bei allen Genusssorten. Kein Genuss kann an Tag 2 genauso sein wie an Tag 1. Obwohl wir uns sowas ja wünschen. Wir Menschen wünschen uns ja so eine gewisse Reliabilität bei bestimmten Erlebnissen. Dass wir sagen, das war jetzt so gut, das möchte ich genauso nochmal erleben. Das gelingt eigentlich in den seltensten Fällen, dass es wirklich reproduzierbar genauso wieder ist beim nächsten Mal. Aber wenn man es öfter wiederholt, dann kommen die guten Erlebnisse eben doch irgendwann wieder. Das wollte ich damit eigentlich nur ausdrücken. Und es ist auch nicht nur, also Eagle Pipe sagt ja, es liegt auch an der Luftfeuchtigkeit, das glaube ich auch. Und es liegt auch an den Tabakblättern, die man erwischt und an der Feuchtigkeit der jeweiligen Füllung und alles. Aber es liegt auch an der eigenen Wahrnehmung. Es liegt auch daran, was man vorher gegessen hat. Ob man vorher was getrunken hat, ob man eine eher trockene oder eher feuchte Mundschleimhaut gerade hat, ob die Nase wirklich frei ist und man den Tabak in seinen Aromen wirklich wahrnehmen kann oder ob die Nase vielleicht gerade durch Heuschnupfen oder sonst irgendwelche Dinge vielleicht ein bisschen verstopft ist, dann schmeckt es nicht so gut. Also es sind so viele Faktoren, die da zusammenkommen, dass man eigentlich sagen kann, keine Pfeife schmeckt wie die andere. Und das ist eben auch das Besondere, weil dann kann man sich über die Smokes, die so richtig perfekt laufen, wo einfach von Anfang bis Ende die Pfeife vollmundig und lecker schmeckt und wirklich bis zum letzten bisschen aufgeraucht wird und man 1,5 Stunden Spaß an der Füllung hat, da kann man sich dann eben auch besonders drüber freuen und kann sagen, heute hatte ich eine richtig schöne, gute Pfeife, die hat so richtig perfekt geschmeckt. Sonst wäre sie auch gar nicht mehr besonders, wenn jede so perfekt wäre. Hat ja auch was für sich. Ja, und damit wäre ich am Ende der Pfeifenthemen für die heutige Folge und jetzt will ich euch ein bisschen über Gloomhaven erzählen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich auf Gloomhaven gekommen bin. Ich meine, es wäre so passiert, dass ich mal gesucht hätte nach einem Spiel, was man auch alleine spielen kann. Ich mache das gar nicht. Also ich würde mich gar nicht hinsetzen und alleine ein Spiel spielen. Aber ich fand es irgendwie interessant zu gucken, ob es Brettspiele gibt, die man auch allein spielen kann. Ich habe das einmal gemacht. Das war Lord of the Rings, Herr der Ringe. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Da habe ich mir das mit in einen Weihnachtsnachtdienst genommen. Und also weihnachtliche Nachtdienste in der Reha-Klinik können schon sehr, sehr ruhig werden. Das ist meistens so, dass an Weihnachten da nicht viel passiert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Man denkt eigentlich, dass es gerade an Weihnachten irgendwie viele Notfälle geben sollte, aber es ist eben doch so, dass es dann doch meistens ruhig ist, weil die meisten Leute dann vielleicht entweder gar nicht da sind, irgendwie beurlaubt sind oder doch irgendwie sich dann treffen, da noch außerhalb von Corona und ein Spiel zusammenspielen und irgendwie erstmal alles vergessen wird. Meistens ist es dann so, am zweiten Weihnachtsfeiertag oder danach kann es auch mal wieder zu Schwierigkeiten kommen. Aber meine Erfahrung ist einfach immer, solche Feiertage sind bei Nachtdiensten sehr ruhig. Und da hatte ich mir mal dieses Herr der Ringe Spiel gekauft und habe das alleine auf dem Zimmer gespielt. Hat Spaß gemacht, war interessant, aber ich habe ständig irgendwie verloren, wenn man das so nennen will, gegen das Spiel. Bin auf keinen grünen Zweig gekommen, aber da hatte ich so mein Interesse dafür entwickelt, Spiele zu finden, die man alleine spielen kann, ohne andere Mitspieler. Und da habe ich eben mal wieder nachgesucht und bin dann eben auf verschiedene Spiele gestoßen, vor allem auf diese ganzen Escape-Spiele, die kann man auch alle alleine spielen, das reizt mich aber überhaupt nicht, sondern ich bin eben auch auf dieses Gloomhaven gestoßen. Und Dann habe ich gar nicht mehr weitergelesen, weil es ein Spiel war, das man alleine spielen kann, sondern einfach, weil mich das Design der Box angesprochen hat. Und das sah so eben so ein bisschen Dark Fantasy-Modus aus. Und ich dachte, Mensch, das klingt gut, das klingt interessant, das musst du dir mal näher durchlesen. Und dann habe ich so geguckt, habe gesehen, Dungeon Crawler. Okay, und dann habe ich langsam aber sicher gemerkt, das ist mehr oder weniger ein Tabletop-Spiel. Vielleicht noch ein relativ wenig komplexes und einfaches Tabletop-Spiel. Ich kenne mich mit Tabletop-Spielen nicht aus, habe noch nie Tabletop gespielt, ja. Kann es also nicht einordnen, ob das jetzt eher ein komplexeres oder ein einfaches Tabletop-Spiel ist. Aber es ist letztlich ein Tabletop, also ein Spiel, wo man Figuren auf einem Feld, was in so Hexagon-Felder eingeteilt ist. Also so ein rundenbasiertes Strategiespiel, aber nicht am Computer, sondern in real. Wo man halt auf diesen Hexfeldern setzen kann, eine bestimmte Bewegung zur Verfügung hat und dann letztlich eigentlich immer gegen irgendwelche Monster kämpft. So richtig klassisch gegen Banditen und Skelette, ja, wie man das aus so ganz klassischen Fantasy-Dungeons kennt, Dungeons and Dragons, das schwarze Auge, solche Dinge, ja, und das ist ja eine Welt, die ich sehr interessant finde und mit der ich mich im Anfang meiner 20er Jahre wahnsinnig viel beschäftigt habe. Ich habe sehr, sehr viel das schwarze Auge gespielt. Ich habe es dann irgendwann später nochmal probiert, so mit Mitte 30, dann war es einfach nicht mehr dasselbe und es hat mich nicht mehr so gecatcht, aber mit Anfang 20 habe ich es geliebt. Ich habe auch schon mit 15, 16 Jahren habe ich schon das Schwarze Auge gespielt, damals noch der Purpurturm, wenn es noch jemand von euch kennt, also die Orkland-Trilogie, das haben wir alles gespielt und einen Riesenspaß damit gehabt und wie gesagt, Anfang der 20er habe ich dann nochmal richtig viel das Schwarze Auge gespielt mit Freunden, zum Beispiel die 7 gezeichneten Kampagne. Ganz, ganz toll. War eine tolle Zeit. Und daran hat es mich einfach erinnert. Und es ist aber eben nicht dasselbe, sondern eine neue Spielart da vorne. Und da habe ich gedacht, okay, guckst es dir mal an. Und dann habe ich angefangen, die Bedienungsanleitung zu lesen und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Irgendwie 60 DIN A4 Seiten Anleitung. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, vielleicht sind es auch nur 50. Aber es ist wirklich ein richtiges Heft, DIN A4 Heft, relativ dick für eine Spielanleitung, finde ich. Mit unglaublich vielen Ausnahmen und Sonderregeln. Und erstmal habe ich kapituliert. Ich habe es in die Hand genommen und habe gedacht, oh nee. Nee, das ist zu viel. Das schaffe ich nicht. Und habe es wieder weggelegt. Dann habe ich es doch immer mal wieder in die Hand genommen und hier und da mal eine Seite gelesen. Und irgendwann habe ich einen Kumpel von mir gefragt, wollen wir es mal versuchen? Wollen wir uns dem mal widmen und das mal angehen? Habe ich gesagt, die Anleitung gibt es auch im Internet, lade sie dir doch mal runter und lies sie mit. 4 Augen sehen mehr als 2. Vielleicht kommen wir dann irgendwie auf einen Nenner und schaffen es, dieses unglaublich komplexe Spiel zu verstehen. Und dann habe ich die Anleitung 2-mal komplett aufmerksam durchgelesen und gemeint, ich hätte jetzt wirklich so ansatzweise verstanden, wie das Spiel funktioniert. Und mein Kumpel hat sich es auch durchgelesen und noch mehrere Videos auf YouTube zu den Regeln angesehen, was ich auch getan habe. Also nicht nur 1, sondern 3 oder 4 Videos von jeweils einer halben Stunde oder einer Dreiviertelstunde angeschaut, wie dieses Spiel funktioniert. Und ich dachte, ich hätte es einigermaßen begriffen. Und dann haben wir uns jetzt getroffen, das war letzten Sonntag, und haben uns hingesetzt und die Box aufgemacht und sind erstmal erschlagen worden von der unfassbaren Anzahl an Dingern, die man aus irgendwelchen Pappen pressen musste. Also so viele Elemente, so viele Spielmaterialien habe ich überhaupt noch nie, auch nur ansatzweise bei irgendeinem Spiel gesehen. Also ich habe mir jetzt ein Schaumstoff-Inlay für diese Box gekauft, das extra für dieses Spiel entwickelt wurde, weil diese verschiedenen Elemente gar nicht auch nur ansatzweise sinnvoll geordnet werden können mit den Materialien, die das Spiel von sich aus mit sich bringt. Da sind so viele verschiedene Aufleger, so viele verschiedene Pappstückchen, die kann man gar nicht sortieren und einigermaßen einen Überblick dabei behalten, wenn man nicht dieses spezielle Inlay dafür kauft. Das habe ich mir jetzt gekauft. Ich habe mir auch vorgenommen, übrigens heute noch diese Sortierung vorzunehmen. Dafür muss ich mir, glaube ich, 1 bis 2 Stunden Zeit nehmen. Aber heute ist ja Sonntag. Und ich kann die Zeit mir nehmen. Und ich freue mich auch drauf. Mir macht sowas Spaß. Ich bin ja so ein kleiner zwanghafter Mensch, was solche Ordnung angeht in irgendwelchen Systemen. Ich habe da Spaß dran, so eine Ordnung zu entwickeln und die dann aufrechtzuerhalten und alles immer wieder schön einzusortieren. Also das werde ich heute noch tun. Wie auch immer, das hat uns erstmal erschlagen, als wir das aufgemacht haben. Dann haben wir angefangen zu spielen und haben gemerkt, obwohl wir die Anleitung beide gelesen haben und ich sie sogar zweimal gelesen habe und wir mehrere Videos dazu geguckt haben, wir wussten überhaupt nicht, wie wir anfangen sollten. Wir wussten jetzt nicht, okay, was kommt als erstes, was muss ich jetzt tun? Letztlich haben wir dann aber unter nochmaligem Lesen der Anleitung es geschafft, einen Spielfluss zu entwickeln. Also wirklich, sind wirklich ins Spiel mehr oder weniger reingekommen, hatten dann auch einen Riesenspaß dabei, haben aber noch einen Haufen Fehler gemacht. Also wir haben einen Haufen Sachen gemacht, die so in der Anleitung nicht drin standen und die falsch waren und die falschen Karten verwendet und die falschen Materialien verwendet und das erst so im Lauf dieser ersten Session von 4 bis 5 Stunden mitgekriegt, wie es jetzt wirklich funktioniert. Wir haben uns dann entschieden, dieses Tutorial, kann man sagen, dieses erste Szenario dann so zu belassen und nicht nochmal von vorne anzufangen, weil wir gedacht haben, okay, das wird jetzt sehr demotivierend, nochmal das Gleiche zu spielen und dann richtig. Wir haben gedacht, wir hätten es wahrscheinlich auch, also wir haben uns völlig overpowered, wir haben uns viel zu viel Kraft gegeben, unseren Figuren, und haben es deswegen ganz einfach geschafft, aber wir haben gedacht, gut, wir hätten es wahrscheinlich auch anders geschafft, wenn man es richtig gespielt hätte. Hätte wahrscheinlich nur ein bisschen länger gedauert, aber wir hätten es auch geschafft und wir werden auch dabei rausgekommen, wo wir jetzt sind, und haben dann gesagt, okay, wir lassen es so und spielen jetzt weiter und freuen uns beide tierisch auf die zweite Sitzung, weil jetzt wissen wir, wie es funktioniert, jetzt können wir direkt anfangen zu starten, jetzt können wir ins Spiel einsteigen und unseren Spaß haben. Eine Kritik habe ich an dem Spiel: Es wäre schön, wenn in der Anleitung mal so eine Spielrunde wirklich von Anfang bis Ende der Reihenfolge, der Reihe nach systematisch erklärt werden würde. Es sind die Informationen alle quer durch verteilt in der Anleitung. Das finde ich nicht optimal gemacht. Das muss ich sagen. Das Spiel selber, muss ich sagen, ist sehr toll. Ich will es euch mal versuchen zu erklären, worum es da geht. Also man spielt praktisch wie in so einem Rollenspiel bestimmte Charaktere, da kriegt man dann so eine Spielfigur dazu, die ist dann so aus Plastik richtig schön ausgeschnitten. Man könnte die noch anmalen, da gibt es ja Leute, die das hobbymäßig machen, aber das war mir viel zu anstrengend. Da müsste ich mir ja auch wieder einen Haufen Farben kaufen und mich da erst in dieses Thema, wie man solche Figuren anmalt, reindenken. Und da habe ich gesagt, nee, dann ufert es völlig aus. Dann ist es so schon schwierig, das als neues Hobby zu etablieren, weil es so viel Zeit kostet. Aber wenn ich jetzt auch noch anfange, Figuren anzumalen, dann kann ich nichts anderes mehr machen, dann muss ich, glaube ich, auch leider kündigen an der Arbeit. Habe ich nämlich leider keine Zeit mehr zu arbeiten. Also habe ich gedacht, nee, das lassen wir mal, wir machen mal einfach weiter, lassen einfach mal alles so, wie es ist. Also man hat da so eine Figur, die ist ein Held sozusagen, den man spielt mit bestimmten Werten, und die Figur steuert man über Karten. Man hat also bestimmte Karten, die zum Beispiel beinhalten, dass man sich bewegen kann auf dem Spielfeld, die beinhalten, dass man irgendwelche Moves machen kann, also irgendwelche Angriffe, Fernangriffe, Nahkampfangriffe, Angriffe auf mehrere Felder, und diese Karten sind eben unterschiedlich gut. Also da gibt es Karten, die können dann irgendwie 3 angrenzende Felder gleichzeitig angreifen und können ganz viel. Diese Karten kann man dann aber auch nur einmal pro Szenario verwenden, ja. Dann gibt es wieder Karten, die können nicht so viel, aber die kann man mehrfach benutzen. Und aus diesen Karten stellt man sich erstmal so eine Art Deck zusammen. Das erinnert mich so ein bisschen an Magic the Gathering, wer das kennt. Also man spielt mit einem bestimmten Deck, oder es gibt ein Computerspiel dazu, das haben wir auch mal gespielt. Slay the Spire heißt das, wenn das einer von euch kennt. Das ist so ähnlich. Da hat man auch so ein Kartendeck, was man mit praktisch in das Szenario, so heißt so ein Spiel, so eine Szene, die man spielt, ein Dungeon, den man erforscht, ja. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept gekommen. Also, man fängt halt mit diesen Karten an, geht in dieses Szenario rein und muss Monster töten. Darum geht es eigentlich im Wesentlichen. Also, die Szenarien haben unterschiedliches Ziel. Es kann sein, dass man Monster töten muss und dann alle töten muss, die es in dem Dungeon gibt. Es kann aber auch sein, dass man bestimmte Schatztruhe erreichen muss und die öffnen muss, und dann ist das Szenario vorbei. Oder vielleicht noch andere Ziele, die im Laufe der Zeit noch kommen. Dabei kriegt man dann noch individuelle Kampfziele, die man versuchen muss zu erreichen. Also zum Beispiel hatte ich das letzte Mal das Kampfziel übertrieben. Töte einen Gegner so deutlich, dass er 4 mehr Schaden nimmt, als er noch Leben hat. Das war nicht zu schaffen, völlig undenkbar. Also vielleicht später, wenn man irgendwie die Figuren aufgelevelt hat. Also es ist ja ein Rollenspiel letztlich. Das heißt, wenn man Erfahrungspunkte sammelt für seine Aktionen, kann man irgendwann seine Figur auch steigern und kann dann Karten spielen, die noch mehr können und hat mehr Lebenspunkte und verschiedene andere Vorteile. Man kann mehr Gegenstände tragen und solche Dinge. Also ihr merkt, es ist wahnsinnig komplex, ne? Die Figuren haben natürlich auch Ausrüstungsgegenstände. Die muss man sich für Gold kaufen. Das Gold findet man in den Dungeons. Die Sachen kann man nur in der Stadt kaufen und so weiter. Die Stadt selber, Gloomhaven, ist dann der Ort, an den man immer wieder nach einem Szenario zurückkehrt, wo man dann wieder seine Kräfte sammelt, neue Gegenstände kauft, sich ausrüstet und in den nächsten Dungeon geht. Und jeder Dungeon ist anders. Jeder Dungeon sieht anders aus. Es gibt wirklich zig verschiedene Ausleger, die in dieser Box drin sind, sodass man immer wieder neue räumliche Gegebenheiten hat, mit immer wieder neuen Auflegern. Das heißt, in den Räumen sind dann auch noch unterschiedliche Mauern, also Tische, Stühle, die irgendwie im Weg stehen, um die man rumgehen muss, Fallen, die da aufgebaut werden, sodass jedes Spiel im Spiel wieder anders ist und natürlich auch mit der Zeit immer schwieriger und anspruchsvoller wird. Und das Schöne an dem Spiel, was ich besonders schön finde, ist, dass man langsam aber sicher diese Szenarien aufdeckt. Also immer wenn man ein Szenario geschafft hat, dann eröffnet sich ein neues und dann kann man einen kleinen Aufkleber auf eine große Karte kleben, die man langsam aber sicher mit Leben füllt. Also die Karte ist am Anfang noch sehr spartanisch, grau, kaum sichtbar, mit lauter, also grau nicht, das stimmt nicht, so hellbraun. Also ganz einfach gehalten. Und dabei sind diese kleinen, wunderschönen Aufkleber, die man nach und nach aufkleben darf, immer wenn man ein Szenario geschafft hat. Und so entsteht diese Welt, so ähnlich wie man im Computerspiel eine Karte aufdeckt, deckt man diese Karte durch das Aufkleben von Aufklebern auf. Was ich sehr, sehr schön gemacht finde. Und auch noch so richtig schön vintage. Also so, wie man es früher kennt, so mit, wo wir noch mit Würfel und Bleistift das schwarze Auge gespielt haben. Ganz, ganz toll. Da erinnert mich das dran. Man kriegt auch für die einzelnen Helden kriegt man eigene Charakterbögen. Die Gruppe kriegt einen eigenen Charakterbogen, den man ausfüllen kann mit Bleistift. Und wieder ausradieren kann und solche Notizen machen kann und sein Gold und seine Gegenstände aufzeichnen kann, die man dabei hat und was die Gruppe ausmacht. Und dann kriegt man für bestimmte Leistungen wieder Häkchen und diese Häkchen kann man umsetzen. Dafür, dass man sein Angriffsmodifikatoren-Deck erweitern kann und so weiter und so fort. Eine unfassbare Komplexität. Man muss dieses Spiel eher so sehen, das ist nicht ein Spiel, was man mehrfach spielt. Es gibt ja so Brettspiele wie dieses Viticulture, von dem ich euch erzählt habe. Ne, das spielt man einmal und kann es immer wieder spielen und es läuft immer gleich ab, nach immer den gleichen Regeln, auf der immer gleichen Karte, dem immer gleichen Spielbrett, mit nur immer anders gearteten Strategien, die man anwendet. Hier ist es eher so, dass man ein Grundspiel erstmal verstehen muss. Man muss die Mechanik dieses Spiels verstehen und dann spielt man immer wieder auf neuen Spielbrettern neue Szenarien, aber mit immer denselben Figuren. Und das Spiel ist so angelegt, dass man letztlich das Ziel hat, für die jeweilige Figur, die man spielt, ein Lebensziel zu erfüllen. Das kann dann zum Beispiel sein, dass man einen bestimmten Gegenstand sich kaufen will oder, weiß ich jetzt nicht, hatte ich jetzt nicht dieses Ziel, oder dass man eine bestimmte Schatztruhe finden muss, die es nur in einem ganz bestimmten Dungeon gibt. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, wird sich der Charakter zur Ruhe setzen. Also man kann einen Charakter berenden und dann einen neuen anfangen. Und je länger man das Spiel spielt, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich, desto mehr verschiedene Charaktere stehen auch zur Verfügung. Also am Anfang hat man nur so 6 zur Auswahl und nachher sind es dann 12, ne, aus denen man wählen kann. Und man beginnt dann später auch das Spiel mit einem Charakter nicht auf Stufe 1, sondern schon auf einer Stufe, die der Stadt entspricht. Denn die Stadt an sich wird in ihrer Wertigkeit noch gesteigert. Ich will es jetzt mal nicht übertreiben und euch langweilen, aber ihr kriegt vielleicht einen Einblick in das Spiel und einen Eindruck davon, wie komplex dieses Spiel ist. Und dann lohnen sich die 100 Euro auch, die das Spiel kostet, weil ich kann mir vorstellen, man kann das zu einem eigenen Hobby machen und wenn man sich jede Woche trifft und 6 Stunden spielt, dann kann es auch sein, dass man nach 2-3 Jahren diese Karte komplett durchgespielt hat. So stellt sich das für mich dar. Wirklich über 100 Szenarien, Also, naja gut, wenn ich dann sage, jede Woche, dann, sagen wir mal jeden Monat zweimal, dann wird man vielleicht nach 2-3 Jahren durch sein. Ich glaube, wenn man es wirklich jede Woche spielen würde, wäre man schneller. Aber wer hat denn die Zeit? Also mein Kumpel und ich, wir schaffen es vielleicht, wenn wir sehr ambitioniert sind, uns alle 3-4 Wochen mal zu treffen und 3-4 Stunden zu spielen. Das ist dann schon viel. Vielleicht schaffen wir auch mal 5 Stunden, aber naja, wir können ein Szenario spielen alle 3-4 Wochen. Aber das ist auch völlig okay. Ich habe es ja nicht eilig. Ich habe ja keinen Wettbewerb zu gewinnen. Also ich kann mir vorstellen, dieses Spiel immer wieder zu spielen und einfach Spaß dran zu haben und das so als eigenes Hobby zu etablieren. Ja, genau. Also Gloomhaven gibt es übrigens auch als Spiel auf Steam. Da übernimmt dann der Computer die ganzen komplizierten Regeln, wie sich die Spieler und die Figuren zu bewegen haben. Es ist allerdings wohl auch nicht so schön umgesetzt. Also ich zum Beispiel habe versucht, es zu spielen. Auf dem MacBook geht es nicht. Da läuft das Spiel nicht. Auch wenn es so angegeben ist, dass es laufen wird. Es tut es nicht. Ich habe es refunden lassen. Und mein Kumpel meint auch, also er hat es auch versucht, er hat kein Mac, er hat einen Linux-Rechner und auch da läuft es nicht vernünftig. Also scheint nicht so gut zu sein, das Spiel, kann ich so sagen. Also das Computerspiel oder Videogame, wie man es nennen will. So, jetzt habe ich euch ganz viel über Gloomhaven erzählt. Vielleicht hat es ja euer Interesse geweckt und ihr sagt, das gucke ich mir auch mal an. Dann hat es sich gelohnt. Wenn nicht, habt ihr vielleicht mittlerweile schon abgeschaltet. Wenn ihr jetzt immer noch dabei seid, freue ich mich, dass ihr euch bis zum Ende unterhalten gefühlt habt. Und dann kommen wir auch langsam so ans Ende dieser Folge. Wenn alles gut geht, kommt jetzt bald die großartige Sonderepisode, auf die ich mich schon seit längerer Zeit freue. Das letzte Mal hat es nicht geklappt, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, da ist was dazwischen gekommen. Diesmal könnte es sein, dass es klappt, dass ich nächste Woche diese schöne Sonderepisode mal wieder aufnehmen kann mit einem Gast. Und wenn nicht, dann melde ich mich wieder ohne Gast und irgendwann wird es schon klappen, dass dieser Gast und ich uns unterhalten. Und das wird sicherlich eine sehr interessante und schöne Folge werden. Aber es wird noch viele andere Folgen geben und noch viele andere Gäste. Der Podcast fängt erst an. Ich habe noch ganz viel vor und noch ganz viele Geschichten zu erzählen. Und ich freue mich, dass ihr so einen Spaß dran habt. Ja, und damit wünsche ich euch wie immer alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Und einfach noch einen schönen Sonntag, wenn ihr es heute noch hört. Ansonsten einen anderen schönen Tag und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.